über die Geschichte zum Turmbau zu Babel wird es heute in dieser Predigt gehen. Viele von euch haben vielleicht diese Geschichte in ihrer Bibellese schon mal durchgelesen, vielleicht sogar im Kindergottesdienst gelehrt oder selber schon im Kindergottesdienst zumindest mal gehört. Ich habe überlegt, ob ich eigentlich schon mal eine Predigt über den Turmbau zu Babel gehört habe. Also ich konnte mich jetzt nicht daran erinnern, irgendwie ist mir das entweder entfallen oder es war tatsächlich nicht mehr der Fall. In unserer Predigtserie, die begonnen hat, wollen wir diese Geschichten, diese Stories aus dem Alten Testament in unsere Gottesdienste holen. Clemens hat ja schon am Anfang Bilder gezeigt von Bauwerken, die nicht zu Ende gestellt worden sind. Wir können wahrscheinlich hier aus dieser Geschichte sagen, dass die Bauherren doch ein bisschen größenwahnsinnig sein mussten. Lass uns doch mal zusammen diesen Textabschnitt aus 1. Mose 11 lesen. Was hat denn dieser Turmbau zu Babel mit uns heute zu tun? Wir befinden uns ganz am Anfang von Gottes Wort. Wenn du deine eigene Bibel dabei hast, darfst du gerne mit aufschlagen, wenn du selber darin mitliest. 1. Mose 11. Ich möchte diesen Textabschnitt lesen. 1. Mose 11, Vers 1 bis 9. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Turmbau zu Babel. Dennis, darf ich mal das erste Bild haben? In moderner Weise wird ein Künstler vielleicht das so zeichnen. Ein prestigeträchtiger Bau. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Projekt, der Turmbau zu Babel. Der erste Turm hat nicht ausgereicht, der zweite soll 200 Meter 5 groß werden. Größte Hochhaus in der Stadt. Es fehlen nur noch 45 Meter zum höchsten Gebäude in der Schweiz. Das alleinstehende Gebäude, das ist der Fernsehturm auf St. Krishona. Also Basel hat es für sich gepachtet. Zürich ist im Abdriften. Prestigeträchtig, wenn man da mit dem Velo vorbeifährt, ist es imposant. Wenn man da mal hochschaut und stehen bleibt, mal gucken, wie dann der zweite Turm für ein Bild abgeben würde. Ein prestigeträchtiger Bau. Ich glaube, dass die Bauherren, auch die Architekten und auch dieser weltbekannte Pharmakonzern schon sehr stolz auf das ist, was sie dort geschaffen und gebaut haben. Dennis, kannst du vielleicht noch das nächste Bild zeigen? Ich habe noch ein klassisches Bild mitgebracht vom Turmbau zu Babel von einem niederländischen Künstler, Hendrik van, wie hieß er? H- Hendrik van Kleve, genau, der dieses Bild gezeichnet hat. Da kann man sehr gut in Details auch reinzoomen. So oder so ähnlich können wir uns das als Menschen vorstellen. Diese Stadt, die da gebaut wurde und der Turm, der da aufgerichtet wurde. Wir befinden uns, wenn ich so ein bisschen noch kurz am Anfang auf den Kontext eingehen möchte, am Anfang vom Wort Gottes. Da lesen wir von Adam und Eva, von dem Sündenfall, von Kain und Abel. Jetzt in Vers 6 und 8 entwickelt sich die Geschichte von Noah und der Arche, die Sintflut, die die Menschheit auslöscht. Und dann ist da nach dem Regen diese lange Zeit des Wartens von Noah und seiner Familie, bis sie wieder auf trockenem Boden sein dürfen. Und in Kapitel 9 lesen wir davon, dass Noah und seine Familie einen Auftrag bekommen, den gleichen Auftrag, den Adam und Eva schon bekommen hatten, 1. Mose 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und dann lesen wir in Kapitel 10 davon, dass genau das passierte, dass von den Nachkommen Noahs sich die verschiedenen Völker mit ihren verschiedenen Sprachen, den verschiedenen Sippen und verschiedenen Nationen sich auf der Welt ausbreitete. Und jetzt kommen wir in Kapitel 11. Da lesen wir von diesem Turmbau zu Babel und dann heißt es am Anfang, das Volk hat eine Sprache, sie waren ein Volk. Wie passiert es? Lieber Mose, hast du, als du Kapitel 11 geschrieben hast, festgehalten hast, bereits vergessen, was in Kapitel 10 steht? Also was wir hier vielleicht bei der Erzählung von Mose verstehen müssen, ist, dass es nicht chronologisch aufgebaut ist. Das vorherige Kapitel, Kapitel 10, das beschreibt nur das, was in unserem Kapitel hier in Vers 11 ausgelöst wurde. Das ist wie so auch ein rhetorischer Kniff. Kapitel 11 lässt so ein bisschen auch die Bombe platzen. Es macht erst den Einschein, als hätte das Volk verstanden, was Gott von ihnen wollte, als er sagte, füllt die Erde. Das passiert ja in Kapitel 11 mit den Nachkommen von Noah. Ja, als ich in der Vorbereitung diesen Predigttext dann zum ersten Mal las, habe ich mich trotzdem gefragt, meine Güte, was hat das denn jetzt mit mir persönlich zu tun überhaupt? Gott sagte, füllt die Erde. Die Menschen sagten, lass uns diesen Bau errichten, damit wir nicht verstreut werden. Die Menschen entschieden sich dafür, es besser zu wissen, was gut für sie war. Spätestens bei diesen Gedanken kam in mir so ein Gefühl für die Aktualität dieses Textes zustande. Es scheint, als hatten die Menschen nichts gelernt. Fast die ganze Menschheit wurde durch die Sintflut ausgelöscht, weil sie gegen Gottes Willen handelten und sich nicht an die guten Ordnungen hielten. Und ein paar Jahre später sind sie wieder an diesem Punkt, Gott ungehorsam zu sein. Heftig, oder? Aber so verloren sind wir Menschen, wenn es darum geht, das zu tun, was Gott missfällt, das zu tun, was die Bibel Sünde nennt. Der Mensch entscheidet sich dafür, es besser zu wissen, was gut für ihn ist. Kennst du das auch? Ich kenne diesen Vorgang in meinem Leben sehr gut. Warum passiert uns das? Ich möchte auf diesen Predigttext heute diese Frage legen. Warum passiert uns das, dass wir uns immer wieder dazu entscheiden, es besser zu wissen als Gott? Ich möchte da zunächst am Anfang mal kurz so ein Grundgerüst zeichnen in eurem inneren Auge. Also da ist zunächst einmal das Fundament, die Grundlage. Gott hat in unsere Herzen Sehnsüchte gelegt. Er hat uns erschaffen Und er hat unsere Strukturen in Bahnen gelegt. Und er hat uns diese Sehnsüchte ins Herz gelegt. Und der Grundsatz dieser Sehnsüchte ist, dass sie von Grund auf positiv sind und es auch wichtig ist, dass sie gesund versorgt werden. Dadurch, dass wir in einer gefallenen Welt leben, meinen wir könnten so reagieren und es besser wissen, wie unsere Sehnsüchte versorgt werden. Wir können nicht glauben und vertrauen, dass Gott dieser gütige und barmherzige Gott ist, bei dem die Fülle des Lebens ist, bei dem unsere Sehnsüchte gut versorgt werden. Uns fehlt der Glaube und uns fehlt das Vertrauen in die Barmherzigkeit und Güte Gottes. Und auf dieser Grundlage treffen wir Entscheidungen, die gegen Gottes Willen sind, die unsere Beziehung zu ihm zerstören, die auch zwischenmenschliche Beziehungen kaputt machen. Und lass uns jetzt dieses Grundgerüst auf unseren Predigttext anwenden. Unser Text nennt hier zwei grundsätzliche Sehnsüchte, die Gott in die Herzen der Menschen gelegt hat. Die erste Sehnsucht ist nach Geborgenheit und Sicherheit. Und die zweite Sehnsucht ist, die Bedeutung zu haben und eins zu sein. Zwei Sehnsüchte, die Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit und die Sehnsucht nach Bedeutung zu haben und eins zu sein. Ich lese hier nochmal 1. Mose 11, Vers 3 und 4. Und sie sagten einander zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Die erste Sehnsucht. Gott hat uns Menschen die Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit ins Herz gelegt. Gottes Plan war, dass sie, die Menschen dort in Sina, die Erde füllen sollten. Sie konnten ihm aber nicht vertrauen, dass sie in der Ferne, in der Verstreuung, bei ihm allein diese Geborgenheit und Sicherheit bekommen sollten, nach denen sich ihr Herz sehnte. Aufgrund des Misstrauens gegen Gott trafen sie die Entscheidung, lass uns diese Stadt bauen, damit wir uns nicht über die Erde verstreuen. Es wurden Ziegel gestrichen und hart gebrannt. Der Bau sollte solide sein, Festigkeit vorweisen. Und die Stadt mit ihren Stadtmauern von Menschenhand erbaut, war der Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Dort wurde soziales Leben geteilt, dort wurde Gemeinschaft erlebt. Sie wussten es besser. Indem sie diese Stadt bauten, die Geborgenheit und Sicherheit angeblich sichern sollte, und in dem Zug handelten sie damit gegen Gottes Plan. Und sie setzten die Beziehung zu ihm aufs Spiel. Und Gott sagte dann in Vers 6, und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Und erst der Anfang, nachdem sie ersinnen. Das ist erst der Anfang ihres sündigen Tuns, ihres Abdriften von der Beziehung zu mir. Diese zweite Sehnsucht, Bedeutung zu haben und eins zu sein, eine Einheit zu bilden. Gott hat uns auch diese Sehnsucht ins Herz gelegt, Bedeutung zu haben. Gottes Plan war es, dass er dem Menschen den Wert gibt, der ihm gehört. Sehen wir schon bei der Erschaffung der Welt, da sah Gott die Schöpfung an und sagte jedes Mal, dass sie gut war. Und als er am sechsten Tag schließlich den Menschen geschaffen hatte, sah er die Schöpfung an und sagte sogar, dass sie sehr gut war. Der Mensch war nach dem Abbild Gottes geschaffen. Er hatte eine so hohe Stellung. Er war der Herrscher über alle Tiere. Er hatte eine hohe Berufung von Gott bekommen und den Segen Gottes erhalten. Lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Nach seinem Bild geschaffen sollten die Menschen diese Einheit mit Gott bilden und von großer Bedeutung für diese Erde sein. Aber sie konnten Gottes Segen kein Vertrauen schenken. Sie wussten es besser, wie ihre Sehnsucht nach Bedeutung und diesem Einssein versorgt werden kann und bauten diese Stadt und pferchten sich dort zusammen, bauten diesen Turm, der ihnen diesen Namen verleihen sollte. Gott allein die Ehre stand hier auf dem Spiel. Das hatten sie nicht zum Ziel mit diesem Bau von diesem Turm. Und Gott sagte dann in Vers 6, wie ich es gerade schon vorgelesen habe, ich möchte es nochmal lesen. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von der Erde über die ganze Erde, von diesem Ort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Gott griff ein. Er gab den verschiedenen Nachkommen von Noah verschiedene Sprachen. Er verhinderte, dass die Menschenkinder das tun können, was sie zu tun ersinnen. Gott greift ein und verhindert, dass die Menschen weiter und noch mehr gegen Gottes Willen handeln. Die Sprachverwirrung hier in 1. Mose 11 ist ein gnädiges Eingreifen Gottes. Seine Ehre stand auf dem Spiel. Und es stand auf dem Spiel, dass die Menschen ihn als alleinigen Versorger in ihrem Leben anerkannten. Der Mensch ist seit seiner Erschaffung auf Gemeinschaft, auf Beziehung angelegt. Und Gott wollte es von Anfang an so, dass zwischen ihm und seinen Geschöpfen, seinen Menschen, ein Vertrauensverhältnis besteht. Und wir Menschen meinen, diesem Gott kann man nicht vertrauen. Unser Glaube an seine Barmherzigkeit und Güte ersetzen wir mit diesem Besserwissen über das, was gut für uns ist. Wir wollen uns selbst darum kümmern, dass unsere Herzenssehnsüchte versorgt sind. Mein Herz ist voller Sehnsüchte. Ich weiß nicht, wie es deinem Herzen geht. Ich kenne auch diese Sehnsucht nach Sicherheit. Als ich damals meine Ausbildung in der Bank zum Bankkaufmann gemacht habe und dann zum ersten Mal gespürt habe, wie das so ist, das eigene Geld zu verdienen und die Kollegen zu sehen, die schon länger im Dienst waren. Der eine Kollege, der da so einen schicken BMW Cabrio fuhr, zwei Sitzer, total sinnlos, man kann gar keine Menschen mitnehmen, aber es war reizvoll. Es gab mir so einen Blick, ja, was ich denn alles mit meinem Geld anfangen könnte, und dann plante ich natürlich. Da wurden eine Liste erstellt mit den ersten Anschaffungen, die dann mit dem großen Geld gemacht werden, wenn ich bei der Bank arbeite. Gott nahm mir diese Arbeitsstelle weg und sandte mich ein Jahr nach Südafrika, wo ich lernen durfte, von nichts zu lernen. Also ich ging mit nichts und ich kam mit nichts. Das war gut. Es war sehr gut. Es hat mein Herz sicher gemacht in der Sache, dass Gott der Versorger ist. letztlich ein gnädiges Eingreifen von Gott in meinem Leben, dass er mich nach Südafrika geschickt hat. Und du, wo stillst du die Sehnsüchte deines Herzens? Ist es deine Immobilie, die du erworben hast, dein Bankkonto, deine Beziehungen, die du lebst, dein Ehepartner, die Familie, der allgemeine Wohlstand in der Schweiz? Wo kommst du hin mit deiner Sehnsucht nach Bedeutung, diesen Wunsch, sich einen Namen machen zu wollen? Wer von uns will nicht gut vor anderen dastehen? Wir setzen alle Kraft dafür ein, dass wir ein positives Bild nach außen abgeben. Gute Miene zum bösen Spiel. Hauptsache, dass die anderen gut von mir denken. Und wir als Gemeinde, was ist mit unserer Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit? Halten wir als GEC krampfhaft an irgendwelchen Konventionen fest? An diesem einen Bild von Gemeinde, das wir uns zurechtgemalt haben? Finden wir darin wirklich Geborgenheit? Haben wir unsere Sicherheit in dieses Gebäude verankert? Liegt die Sicherheit unserer Gemeinde auf unserem Bankkonto? Können wir als christliche Gemeinschaft noch zusammen glauben, dass Gott allein der Versorger unserer Ressourcen ist? Und alles gibt, was wir zum Gemeindebau benötigen. Vertrauen wir Jesus Christus, dass er auch in dieser herausfordernden Zeit, wo wir als Gemeinde stehen, der gute Hirte für uns ist, dass uns nichts mangeln wird, dass er uns auf eine grüne Aue und zu frischem Wasser führt, dass er unsere Seelen erfrischt, dass er uns auf rechter Straße führen wird, dass wir uns vor keinem Unglück fürchten müssen. Glauben wir, können wir als GEC Gott vertrauen, dass er dieser gute Hirte ist, Güte und Barmherzigkeit uns folgen werden, lebenslang. Lass uns als Gemeinde zurückkehren zu diesem guten Hirten, bei dem das Leben in Fülle ist. Lass uns als Familie Gottes umkehren zu dem Glauben an die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Lass uns umkehren, dass wir glauben können, dass diese Güte und Barmherzigkeit durch Jesus Christus uns geschenkt wurde. Die ist vorhanden. Die Menschen wollten sich damals in der Welt einen Namen machen. Was für ein Blödsinn, wenn wir als GEC auch versuchen, uns einen Namen in der Welt zu machen. Lass uns treu im Kleinen, jeder an seinem Ort, wo er hingestellt ist, Gott gehorsam sein, das Evangelium verkünden und das Evangelium vorleben. Das ist unser Auftrag. Dazu sind wir berufen. Die Sprachverwirrung war Gottes gnädiges Eingreifen für die Menschen, dass sie nicht vollends von der Beziehung mit ihm abdriften. Ein gnädiges Eingreifen von Gott. Sie hatten die Sehnsucht nach Sicherheit, die Sehnsucht nach von Bedeutung zu sein. Und mit dieser Sehnsucht hatten sie auch eigene Pläne und versuchten aus eigenen Kräften, sie zu stillen. Und damit sind sie völlig an dem Willen Gottes vorbeigerasselt. Ihnen fehlte der Glaube und das Vertrauen in die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Er ist es, der diese Sehnsüchte in unser Herz gelegt hat, und er weiß am besten, wie sie ausreichend und gesund versorgt werden. Und zwar in der Beziehung zu ihm, in der Gegenwart bei ihm. Mit diesem guten Hirten können wir tiefe Zufriedenheit erleben. Er wird für uns kämpfen. Er hat bereits diesen Sieg über die Macht von Sünde, Tod und Teufel. Mit Jesus Christus als unseren guten Hirten, da haben wir Zufriedenheit, da haben wir Zuversicht. Das ist, was wir brauchen, um unserer Berufung als Gemeinde nachzukommen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du unser Gewinn bist. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufrüttelst, so dass wir alles andere für einen Verlust erachten, alles andere für Müll halten, so wie es Paulus da im Philipperbrief ausdrückt. Wir wollen dich allein sehen als den, der unsere Gemeinde führt und leitet. Ja, diesen Weg führt, den uns auch Psalm 23 vorzeichnet. Bei dir ist die Quelle vom frischen Wasser. Du möchtest uns führen mit deinem Hirtenstab auf diese grünen, saftigen Weiden. Wir müssen uns vor keinem Unglück fürchten, weil dein Stecken, dein Hirtenstab vertrauenswürdig ist. Lass uns Vertrauen lernen in dieser unbestimmten Zeit, in dieser Zeit, wo wir vielleicht auch herausgefordert sind. Herr, wir wollen nicht abdriften von deinem Wort und von deinem Willen. Lass uns nah bei dir bleiben. Lass uns dich suchen, lass uns Beziehung leben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns dazu befähigst durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir brauchen dich, wir benötigen für diesen Bau deines Reiches hier in Basel zu 100% deine Kraft. Wir wollen nicht auf unsere eigenen Pläne, Vorstellungen und Kräfte vertrauen. Amen.